die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Corinna Heinzmann. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben. Dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichts seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. Weitere Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Wissenschaftler warnen vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus, früher auch Affenpocken genannt. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, es gebe Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Die Bekämpfung von Mpox müsse auf der globalen Gesundheitsagenda nach oben rücken, schreiben die Wissenschaftler. Impfstoffe müssten lokal produziert werden, damit sie schnell dort seien, wo man sie brauche. In der Schweiz. Ab nächstem Jahr gibt es keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Checks sei gesunken, schreibt die schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Reka-Geld ab 2026 nur noch digital auf einer Zahlkarte. Bereits gekaufte Rekaschecks bleiben ungeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden. Rekaschecks gibt es seit knapp 60 Jahren. Damit kann man zum Beispiel in bestimmten Unterkünften oder Restaurants bezahlen oder SBB-Abos kaufen. Dann das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag wird es 19 bis 23 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 2 Kultur.
Ich hätte jetzt Hallo gesagt, darf ich?
Hallo,
mein Name ist Badadi Akan, ich bin 29 Jahre alt und ich wohne in Zürich.
Mein Name ist Melanie Pendler und das ist Musik für einen Gast. Badadi Akan, ich habe dich, wir haben gesagt, dass wir uns duzen für diese Sendung, also du hast mich explizit darum gebeten, dass wir uns bitte duzen sollen. Ich habe dich in diese Sendung eingeladen aus verschiedenen Gründen, wir werden die miteinander erkunden jetzt in der nächsten Stunde. Ein Grund davon ist dein Beruf als Model. Und zwar kommst du direkt zurück von der Pariser Fashion Week. Wir sprechen miteinander in der zweiten Märzwoche. Und du kommst wirklich mehr oder weniger direkt aus Paris zu uns, zu diesem Gespräch. Und da möchte ich auch gern gleich beginnen. Vielleicht tue ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Unrecht, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass noch nicht allzu viele in Paris an der Fashion Week waren. Also ich zumindest war es nicht. Kannst du uns eine Szene beschreiben, die du dort erlebt hast, einen ganz bestimmten Moment, der uns einen Einblick gibt, was das für eine Veranstaltung ist, wie wir uns sie vorstellen müssen?
Es sind sehr viele Einblicke, aber ich glaube so, was es gut beschreibt, ist, dass man den ganzen Tag unterwegs ist, von Casting zu Casting, und dann hat man so 2 Minuten Zeit, um kurz zu zeigen, wie man läuft auf hohen Schuhen. Und ja, die Leute können dann entscheiden, ob sie das Model, das gerade vor ihnen steht, für die Show möchten oder nicht. Und das ist halt wieso, man steht sehr lange an für 2 Minuten und muss darauf hoffen, dass das dann in die nächste Runde weitergeht. Aber man hat dann gar nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken, weil man dann schon wieder ans nächste Casting gehen möchte. Und ja, eigentlich wird man öfters abgelehnt, als dass man einen wirklichen Job bekommt. Aber das ist halt so part of the game.
Und wie fühlt sich das an in diesen 2 Minuten, wenn man da vorne steht und so direkt beurteilt wird und es ist quasi Daumen hoch, Daumen runter?
Ist schon ein lustiges Gefühl und ich glaube, so ganz kann ich mich nie daran gewöhnen. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass ich über die Zeit mir nicht mehr so viele Hoffnungen mache und auch nicht mehr so viel Zeit verschwende, zu analysieren, warum das jetzt nicht geklappt hat oder so, sondern es ist einfach so, okay, nein, also weiter
das zu nicht. Das gar nicht zu hinterfragen.
Nee, weil ich glaube, was ich halt mit der Zeit gelernt habe, es geht manchmal um so kleine Nuancen, die ich gar nicht selbst verstehe. Ich weiß nicht, was sie suchen oder zum Beispiel auch, ich bin einige Shows gelaufen und ich kann bis heute nicht sagen, warum jetzt ich die Show laufen konnte und andere Leute nicht, weil man ist halt in einem Raum mit so vielen Menschen, die alle ganz verschieden aussehen. Und ich frage mich das tatsächlich sehr oft, wieso hat jetzt diese Person den Job bekommen und die andere Person nicht, weil die eigentlich ja auch sehr vieles zu bieten hat, sehr toll aussieht, toll läuft und sehr spannendes Gesicht hat, vielleicht, ja.
Und die Antwort ist dann, für dich zu sagen, ich stelle mir die Frage lieber gar nicht mehr.
Ja, ich bin, glaube ich, eigentlich sehr froh, dass es nicht mein Job ist, die Selektion zu machen, weil ich finde, es sind so viele tolle, spannende Leute vor Ort. Eigentlich ja, ich habe den einfachen Job.
Ich glaube, selbst wenn man nichts mit Mode und Design am Hut hat, dann hat man noch diese klassischen Laufstegbilder vor Augen, also von den Models, die da entlang gehen mit ernstem Blick. Wenn wir in dem Moment in deinen Kopf hineinschauen könnten, was denkst du da?
Das ist lustig. Meine FreundInnen schauen von zu Hause aus mit, wenn sie können. Also wenn ich in die Kamera schaue, in die Hauptkamera, dann denke ich meistens an die Leute, die mir gesagt haben, die schauen heute zu. Das finde ich irgendwie schön. Ich habe dann das Gefühl, wir haben Augenkontakt.
Hilft dir das in dem Moment?
Ja, irgendwie finde ich den Gedanken schön, weg zu sein von zu Hause, aber meine Leute schauen mir zu. Mhm. Ich fühle mich dann sehr verbunden. Und sonst denke ich einfach daran, Schultern nach hinten machen, gerade Haltung und die Arme mitbewegen, weil damit habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Manchmal bewege ich nur einen Arm mit und den anderen nicht. Und halt auch manchmal, dass ich die Lippen locker lasse oder so.
Aber also das ist nur so, die Technik so.
Ja, genau. Aber das ist nur so am Anfang, wenn sie mich quasi rausschicken auf den Laufsteg. Und dann irgendwann zoomt man auch einfach aus. Mhm. Also man blendet dann einfach irgendwann alles aus.
Auch also so ein Tunnel quasi drin.
Ja, ein bisschen, weil ich glaube, das muss ich auch ein bisschen, weil ansonsten würde ich auch gerne schauen, was links und rechts ist und wer ist da jetzt im Publikum. Und ja, ich glaube, irgendwann, so nachdem ich meinen Hauptteil gemacht habe und eigentlich schon das nächste Model kommt, bin ich wie gar nicht mehr da mit meinen Gedanken. Und dann, wenn ich dann in den Backstage-Bereich gehe, dann ist es einfach so Freude und Adrenalin und dann bin ich so, oh, ich könnte jetzt gerade nochmal, aber kurz bevor ich auf den Laufsteg muss, bin ich so, ich kann das nicht, ich kann das, nein, ich will gar nicht.
Aber dass du deine Freundschaften oder die Freundin, Freunde zu Hause angesprochen hast, die zuschauen, ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, über ein Thema, über das wir auch heute noch sprechen werden, eben die Bedeutung von Freundschaft in deinem Leben. Ich habe vorhin den ernsten Blick angesprochen, ganz naiv gefragt, warum ist das so? Warum darf man nicht lachen auf dem Laufsteg?
Das habe ich jetzt auch gar nicht so hinterfragt. Das Lustige ist, ich mache das auch, sobald ich irgendwie laufe oder auch wenn ich einen Shoot habe, ich mache sofort so das Model-Gesicht, eben das Ernste, das.
So den Verführerblick. Verführerinnenblick.
Findest du den Verführerblick? Nee, ich glaube, ich habe das jetzt einfach bei anderen abgeschaut. Und wenn dann Leute mir sagen, so kannst du vielleicht ein bisschen softer schauen und vielleicht mehr lächeln, finde ich das für den ersten Moment so ein bisschen komisch, weil 90% von der Zeit will man halt so das Ernste. Ich weiß nicht, vielleicht weil High Fashion auch so ein bisschen ernst ist oder sie nehmen sich zumindest sehr ernst.
Das wollte ich eben gerade fragen, also wie oft gibt es denn auch einfach etwas zu lachen bei deinem Beruf? Also so die Atmosphäre, die auch eben das jetzt die Shootings angesprochen, also sprich, wenn du jetzt eben vielleicht eine Kampagne machst oder irgendwie fotografiert bist. Also lacht man da zwischen den Fotos?
Ja, doch. Ja, also auch für die Fotos. Es gibt viele Bilder von mir, auf denen ich lache und die auch so veröffentlicht wurden. Ich glaube, da kommt es auch immer auf die Marke drauf an und was für ein Bild diese Marke auch verkörpern will. Auf dem Laufsteg ist es wohl einfach auch, es kommt darauf an, wie die Geschwindigkeit ist. Es ist heutzutage halt sehr schnell und streng und dann ist es, glaube ich, irgendwie komisch, wenn ich dann so lächeln würde. So, ja.
Wir möchten heute unbedingt noch mehr über deinen Beruf erfahren und auch über deinen zweiten Beruf, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar bist du gelernte Pflegefachfrau und hast auch lange in diesem Beruf gearbeitet. Mhm. Aber hören wir doch an dieser Stelle ein erstes Musikstück. Und zwar Common Person von Burna Boy. Das ist einer der ganz Großen der nigerianischen Musikszene, aber auch schon seit Jahren international sehr erfolgreich. Hat 2020 einen Grammy gewonnen, war auch dieses Jahr wieder nominiert bei den Grammys. Und was gemeint, dieses Lied Common Person, das erinnert dich an die Zeit, in der du in einer zweiten großen europäischen Modemetropole gewohnt hast, neben Paris, und zwar in Mailand.
Genau. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal längere Zeit im Ausland war, zu Beginn habe ich halt sehr gelitten, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich hatte ein bisschen Mühe damit, obwohl es eigentlich sehr nah an Zürich ist, einfach so eine Routine zu finden. Und ich als Model arbeite nicht jeden Tag. Es war also sehr schwierig, irgendwie sich in einer Stadt zurechtzufinden, in der man auch keine Freunde hat. Und es war auch schwierig, Freundschaften zu knüpfen, weil ich ja nicht an die Uni gegangen bin oder einen Arbeitsplatz habe, wo ich jeden Tag dieselben Personen treffe und dann so irgendwie meine Kontakte knüpfen konnte. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann irgendwann ein bisschen eingependelt und ich habe dann auch mit meinem Ex-Freund in Mailand gewohnt und wir hatten eine ganz süße Wohnung. Und ja, dann haben wir das Lied eigentlich so jeden Morgen gehört und ich konnte dann endlich auch so das schlechte Gewissen ablegen von, hey, ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich hatte ganz oft so ein schlechtes Gewissen, so wieder einen Tag, wo du einfach nichts machst und wieder einen Tag, wo du nichts machst. Was halt, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, halt nicht so der Fall war, da bin ich viel arbeiten gegangen. Ja, und dann kam dann einfach so die Zeit, wo ich das viel mehr genießen konnte und es wurde so zur Morgenroutine, dass wir eine gewisse Playlist laufen gelassen haben und dieses Lied begleitet mich bis heute noch, weil ich ertappe mich dann immer wieder, dass wenn ich wieder längere Zeit im Ausland bin, dieses Lied jeden Morgen höre. Und in Zürich mache ich das nicht, aber als ich jetzt auch längere Zeit in New York war, beim Zähneputzen dieses Lied, beim Duschen dieses Lied. Ich glaube, das ist wie so das Lied, das mich daran erinnert, dass ich jetzt im Ausland bin und das jetzt einfach auch genießen soll und darf. Ja, so ein bisschen.
Das ist Musik für einen Gast mit Bharati Akkan, Model und Pflegefachfrau. Du hast vorhin gesagt, heute ist dein Zuhause die Stadt Zürich, aber du bist im Glarnerland aufgewachsen.
Genau.
Es hast du schon erwähnt, oder wo du überall gelebt hast. Du hast in Mailand gelebt, du warst immer wieder in New York, du bist für deine Jobs in Kopenhagen, in Berlin, in London, in Madrid. Das Glarnerland. Was bedeutet dir das heute noch? Was empfindest du, wenn du mit dem Zug in die Richtung fährst?
Also das ist auch immer sehr emotional. Ich glaube, Glarus, also ich komme aus Glarus und das ist für mich schon immer noch so ein großes Gefühl von Zuhause, obwohl ich da kein Zimmer mehr habe. Also mein Kinderzimmer ist nicht mal da oder irgendwie meine Eltern haben auch nicht ein zusätzliches Zimmer, wo ich übernachten könnte. Aber trotzdem ist es so eine komische Sicherheit, aber auch ein bisschen, ich bin oft da und denke mir dann so, wie wäre mein Leben jetzt, wenn ich hier geblieben wäre? Würde ich modeln? Was würde ich machen? Oder wie würde mein Alltag in Glarus aussehen?
Hast du Antworten auf diese Frage? Oder bleibt es offen?
Ich glaube, das bleibt offen. Ich male es mir dann so manchmal aus und bin so, ja, vielleicht würde ich dann mehr in diesen Wald spazieren gehen. Und ja, aber ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, wenn ich in Glarus geblieben wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich in einem Alters- und Pflegeheim arbeiten. Ja, ich glaube so. Ich glaube, das ist so eine große Frage, mit der ich mich auch oft beschäftige. Vor allem, wenn ich so große Fragen ans Leben habe und an die Zukunft, dann kommt diese Frage immer wieder auf. Soll ich zurück nach Glarus? Wäre ich vielleicht glücklicher da? Hätte ich da bleiben sollen, schon von Anfang an? Aber ich glaube, die Antwort kriege ich da nie. Das ist, glaube ich, für immer so ein großes Fragezeichen.
Aber wenn du diese Geborgenheit oder diese Sicherheit ansprichst, oder dass es bis heute eine Art Anker ist oder zumindest so ein Plan B fürs Leben, was kannst du uns über deine Kindheit erzählen? Also wie war das da aufzuwachsen?
Schön. Nein, meine Kindheit, also da aufzuwachsen, wir wohnten in einem Wohnblock im 8. Stock und da waren so noch 5 andere Kinder, also 5 andere Familien mit Kinderwohnhaften. Wir haben viel zusammen gespielt. Das ist so noch eine sehr präsente Erinnerung. Wenn ich jetzt daran denke, wirkt alles so idyllisch. Und ich glaube, ich idealisiere das auch so ein bisschen. Wobei, ich glaube schon, dass es eine idyllische Kindheit war. Da diesen Spielplatz, den wir hatten, der ist noch sehr präsent. Da haben wir sehr viel Zeit darauf verbracht. Und dann ja, irgendwann kam natürlich die Schulzeit und dann hat man halt mit SchulfreundInnen abgemacht nach der Schule und sich mit denen getroffen. Ja.
Du bist die Tochter tamilischer Eltern.
Genau.
Bist 1,81 groß, wirst dieses Jahr 30. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bist du sehr aufgefallen als Kind, als Jugendliche im Glarnerland? Oder wie hast du dich da gefühlt in diesem Umfeld?
Ich glaube, ja, aufgefallen bin ich schon. Ich glaube, zu dieser Zeit gab es auch noch nicht so viele tamilische Kinder in unserem Alter. An meiner Schule waren es mein Bruder und ich natürlich. Ich bin dann schon auch aufgefallen, weil ich halt immer sehr groß war und halt durch meine Hautfarbe. Ja, da kamen halt oft auch so Bemerkungen von, oh, die ist schon sehr groß und ja, und ich glaube, was mir halt auch sehr geblieben ist, ist, dass ich vor allem so im Jugendalter hatte ich so das Bedürfnis, auch so auszusehen wie die Mehrheit, die dort aufgewachsen ist. Eigentlich ganz schlimm jetzt im Nachhinein, aber ich habe mir dann halt auch immer gewünscht, Schweizerin zu sein, kleiner zu sein und halt einfach mehr so auszusehen wie die Leute, die mit mir in die Schule gingen.
Was denkst du, woher kam das?
Ich glaube, ich habe also durch das, dass meine Mama relativ streng war, beziehungsweise sie hat mich dann halt so erzogen, wie sie es halt kannte als tamilische Frau. Und da wird man halt auch anders erzogen, je nach Geschlecht. Und ich habe dann halt wie so gemerkt, dass mein Bruder viel mehr Freiheiten hatte als ich. Und dann aber in der Schule auch gemerkt, dass andere Mädchen schon Dinge machen durften, die ich nicht durfte. Sei es Kleidung oder irgendwie ab einem gewissen Alter auch in den Ausgang zu dürfen. Und ja, dann habe ich halt immer alles so auf die Kultur geschoben und auf die Nationalität, weil mir auch immer gesagt wurde, so ein tamilisches Mädchen sollte das nicht. Und ich war dann auch oft sauer auf meine Mama, aber ich glaube halt so im Nachhinein, für sie war das ja wahrscheinlich auch nicht einfach, als 21-jährige Frau in die Schweiz zu kommen. Sie wurde so erzogen und dann ist sie in der Schweiz und muss da jetzt irgendwie eine Balance finden zwischen sich integrieren und ihr Kind erziehen und Geschlechterrollen. Und ich glaube, wenn es ums Optische geht, einfach auch, ja, ich bin aufgefallen, aber es war dann wie nie so auffallen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich glaube, so wenn man halt so Teenie ist, findet man es schon auch schön, wenn man dann so gesagt bekommt, so, oh, die ist hübsch. Und ich glaube, wenn man dann halt an einem Ort ist, wo halt nicht viele Leute so aussehen, wie du aussiehst, dann fühlt man sich halt schnell mal irgendwie nicht so hübsch. Und dann sieht man zum Beispiel die beliebtesten Mädchen in der Schule, die sahen halt alle komplett anders aus als ich. Daher so der Wunsch, helle Haut zu haben und klein zu sein, weil das noch so das veraltete Ding war von, die Frau muss kleiner sein als der Mann. Und dann hatten halt auch alle irgendwelche Beziehungen schon. Und der war in die verliebt und die war in den verliebt. Und ich war dann so ein bisschen, ja, war jetzt, glaube ich, nicht so der Männerschwarm.
Das nächste Stück, das wir hören werden, ist mit deiner Kindheit verbunden, mit diesem Kapitel, über das wir jetzt gerade gesprochen haben und eben auch mit deiner tamilischen Seite, weil du meintest, du hast diese schweizerische und diese tamilische Seite in dir. Und du hast mir gesagt, es sei mit einer ganz bestimmten Erinnerung geknüpft an dieses Elternhaus, an diesen Wohnblock, wo du gewohnt hast.
Das war, das kennst du vielleicht, dass du wie spezifische Erinnerungen hast an Momente und dann aber, ich kann mich sonst gar nicht an diese Zeit erinnern, aber ich weiß noch, wir waren am Spielen, ich und mein Bruder, wir hatten so wie ein Estrichabteil. Und wir waren da am Spielen an einem Samstag oder Sonntagmorgen und dann bin ich runtergelaufen ins Wohnzimmer und meine Mama war am Kochen und es roch so nach tamilischem Essen, was ich ja sehr mag. Und mein Papa war am Fernsehschauen und da lief dieses Lied. Und ich weiß, dass ich das als Kind schon so einen schönen Moment fand, so das Alltägliche oder so, wie einfach diese Situation ist. Aber irgendwie hat das mich so geprägt und das macht mir sehr ein warmes Gefühl, wenn ich daran denke. Vielleicht auch meine Eltern haben sich dann in der Zwischenzeit getrennt. Und vielleicht ist es darum auch so ein Moment, der sich sehr eingebrannt hat. Es ist einfach so alltäglich.
Die Einfachheit, so einfach, was zu Hause sein.
Ja, und einfach so eine kleine Familie, so, ja, an einem Sonntagmorgen. Und ja, ich höre das Lied sehr, sehr gerne bis heute noch. Und es versetzt mich sehr in diesen Moment zurück. Genau.
Und seit du alleine lebst, welche Rolle spielt die tamilische Kultur in deinem Leben? Also pflegst du gewisse Traditionen oder eben hörst du selber jetzt auch die Musik?
Ja, das ist noch lustig, weil ich ja vorhin gerade gesagt habe, dass ich mir oft gewünscht habe, nicht Tamilin zu sein. Das hat sich dann mit der Zeit tatsächlich verändert. Vor allem, als ich dann ausgezogen bin, weil ich dann wie so gemerkt habe, dass es so viele schöne Dinge gibt, also so Bräuche und ja, ich habe so gemerkt, dass ich sehr das Verlangen habe zu wissen, wo meine Wurzeln sind und was sie zu bedeuten haben. Und ich bin immer noch dran. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der weitergeht. Und ja, jetzt zelebriere ich es richtig, weil ich finde es so schön, dass es so viele verschiedene Kulturen gibt. Ja, und ich würde es jetzt nicht anders haben wollen. Ich merke auch zum Beispiel, dass mein Vater das voll schätzt, dass ich jetzt wie auch mit Fragen zu ihm gehe und wissen will, warum das so und so ist. Ich fühle mich sehr, sehr verbunden zu meiner Kultur. Aber ich glaube, ich lebe nicht mehr so ganz nach allen Regeln. Ich habe für mich so ein Mittelmaß gefunden, was mir sehr viel Freude bereitet.
Dann hören wir jetzt ein tamilisches Stück zusammen.
Ich freue mich.
Kuruku Chirutavale.
Kuruku Chirutavale.
Ich wollte sagen, das klang bei mir ganz bestimmt nicht richtig. Magst du die Ansage machen?
Ich finde es cool, wenn du es nochmals machst.
Besser nicht.
ஒருக்கு சிறுத்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தெச்சு கூடி கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசுதாயே உன் கொருசுக்குள் மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்துதாயே ஒருக்கு சிறுத்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தெச்சு கூலி கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசுதாயே உன் பொருசுக்குள் மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்துதாயே கொஞ்சம் பூசுதாயே உன் பொருசுக்கு மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்துதாயே
ஒரு கண்ணில் நீர் கசிய உதட்டு வழி உசர் கசிய
Musik für einen Gast mit Bharati Akkan. Jetzt haben wir zusammen ein tamilisches Lied gehört und du hast mir gesagt, das hat jetzt viel bedeutet, das in dieser Sendung zu hören.
Genau, weil ich habe ja mehrheitlich Freundinnen, die nicht tamilisch sprechen und die hören dann aber auch ganz gerne tamilische Lieder mit mir, vor allem manchmal zwinge ich sie auch dazu, aber im Nachhinein gefällt es ihnen. Und mir wird immer wieder bewusst, wie froh ich bin, dass ich tamilisch sprechen kann. Ich finde es einfach so was Schönes. Und ich merke dann auch, wenn ich tamilische Sätze ins Deutsche übersetzen will, dass es manchmal gar keine Worte gibt, die das genauso eins zu eins übersetzen. Und dann verliert es so an Tiefe und an Wert. Aber trotzdem freut es mich jedes Mal, wenn Leute, die nicht tamilisch verstehen, mit mir diese Lieder hören und so diesen Moment mit mir teilen. Drum danke, dass wir es hier spielen durften.
Natürlich. Und ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte, bevor wir wieder auf deine berufliche Laufbahn kommen. Mhm. Wenn wir bei der tamilischen Kultur und bei Sri Lanka sind. Du wurdest 1995 geboren. Das war mitten die Zeit des Bürgerkriegs in Sri Lanka. Der hat offiziell 26 Jahre gedauert, von 1983 bis 2009. Wie präsent war dieser Krieg bei euch zu Hause? Habt ihr darüber gesprochen?
Tatsächlich, als wir jünger waren, ich kann mich daran erinnern, dass es immer wieder Situationen gab zu Hause, die irgendwie angespannt waren. Ich habe auch so vereinzelte Erinnerungen an die tamilischen Nachrichten, die gelaufen sind. Aber wir in der Familie haben wir nicht viel darüber gesprochen. Ich habe danach manchmal so Telefonate so nebenbei mitbekommen, wenn meine Eltern mit jemandem aus Sri Lanka telefoniert haben. Als ich dann älter wurde, wusste ich einfach, dass da ein Bürgerkrieg war. Aber wir haben trotzdem nicht groß darüber geredet. Und dann weiß ich noch, dass wir 2019 in Sri Lanka waren und meine Tante, die immer noch in Sri Lanka lebt, in Jaffna. Und dann, das war das erste Mal, so als ich meine Mama und auch meine Tante so spezifische Fragen über die Zeit oder über den Bürgerkrieg gestellt habe. Ich habe dann gefragt, wie das für sie so war oder auch meine Cousinen, die ja plus minus im selben Alter waren. Aber für mich ist das ja so fremd, weil ich halt in der Schweiz geboren und aufgewachsen bin. Und zu wissen, dass ein Teil von meiner Familie ein ganz anderes Leben lebt, ja, das war sehr spannend. Und ich habe dann auch mal meinen Papa gefragt, warum wir nie viel darüber geredet haben oder warum sie jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl hatten, sie müssten uns aufklären. Und mein Papa und auch meine Mama haben dann halt gesagt, dass es ihnen wichtig war, dass wir nicht so negative Gefühle schon so jung oder ja, uns in so eine Angstsituation bringen könnten. Und ich glaube, ich verstehe schon, was sie meinen, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter wäre es vielleicht auch gut gewesen, weil oftmals, wenn es Konflikte gab, fiel der Satz, wir sind von Sri Lanka hierher geflüchtet und du solltest doch deine Chancen nutzen und alles voll verständlich, ich verstehe das. Aber ich glaube, es wäre noch verständlicher gewesen, hätte ich gewusst, was die Umstände sind, warum jetzt
diese Geschichte gekannt.
Genau, weil, wiederum weiß ich auch nicht, wie ich das damals verarbeitet hätte, weil ich weiß auch noch, als wir da eben mit der Tante in Sri Lanka darüber geredet haben, meine Mama hat dann so erzählt und irgendwann habe ich ihr gar nicht mehr so aktiv zugehört, sondern ich habe sie dann einfach angeschaut und so gedacht, lustig, meine Mama ist für mich, meine Mama, die in Glarus lebt, morgens aufsteht und arbeiten geht und hat halt einfach ihren Alltag in der Schweiz und das ist meine Mama. Aber zur gleichen Zeit ist das meine Mama, die mit 19 Jahren Angst haben musste um ihr Leben, um ihre Familie, um ihre Zukunft. Und ich glaube, ich bringe das bis heute nicht ganz zusammen in eine Person. Ich trenne das, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich mache das gar nicht absichtlich, aber einfach, weil für mich da so, ja, es ist so...
Zu viel dranhängt.
Ja, ich kenne das Gefühl ja nicht. Aber als ich dann älter wurde, habe ich dann begonnen, mich selbst damit zu befassen. Tatsächlich auch durch soziale Medien bin ich dann auf andere tamilische Personen gestoßen. Und die haben dann viel darüber erzählt und haben das auch sehr einfach dargestellt. Und es war für mich voll schön, mal von Beginn bis zum jetzigen Zeitpunkt zu sehen, was genau passiert ist und wo ist das passiert. Und dann haben auch Dinge mehr Sinn gemacht. Und ich glaube, mein Vater fand das auch sehr speziell, dass ich aufs Mal so viel Fachwissen hatte und dann so ein bisschen wusste, wann was geschehen ist und irgendwelche wichtigen Namen erwähnt habe, war dann immer so, woher weißt du jetzt das?
Und aber hat ihn das gefreut, dass du angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen?
Zuerst war immer so, warum, du bist doch ein Kind, wir sind ja jetzt da und alles ist gut. Aber ich finde es halt wichtig und ich finde, es darf nicht vergessen gehen, was geschehen ist. Und es ist ja auch irgendwo auch ein Teil von mir, auch wenn ich nicht da gelebt habe. Ich glaube schon, dass ich gewisse Gefühle und Emotionen, die meine Eltern verspürt haben oder in sich tragen, auch in mir habe.
Ja. Wir haben jetzt über das Aufwachsen gesprochen im Glanerland, über deine tamilische Seite. Und um die Brücke zu schlagen zu deinem heutigen Beruf, zum Modeln, wann hast du gemerkt, dass du schön bist? Wenn du vorhin gesagt hattest, du hattest als Mädchen diesen Wunsch, anders zu sein, ähnlicher zu sein, wie die anderen Mädchen hier reinzupassen.
Ich glaube, das ist eine lustige Frage. Wann habe ich gemerkt, dass ich schön bin? Ich glaube, was eindrücklich war, ist einfach, als ich dann nach Zürich gezogen bin, dass ich wie mehr gesagt bekommen habe, dass man mich vielleicht toll findet oder hübsch findet. Also nicht, dass jetzt jede zweite Person zu mir kam und meinte, wow. Aber es ist mir einfach aufgefallen, dass in einer größeren Stadt die Vielfalt optisch, aber auch auf persönlicher Ebene viel mehr willkommen ist. Und das war irgendwie noch schön, so zu sehen. Ah, es liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie komisch bin oder irgendwie unschön. Ich glaube, der Horizont ist einfach ein bisschen erweitert.
Und jetzt machst du diesen Beruf seit einigen Jahren. Mhm. Was bereitet dir Freude daran?
Also ich glaube, was sehr schön ist, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen faul von mir, aber ich finde es schon schön, dass ich sehr viel Freizeit auch habe, was ich halt früher, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, nicht so hatte. Das Reisen ist sehr toll, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel geworden ist, finde ich es immer noch sehr schön und ich weiß es zu schätzen.
Empfindest du es als kreative Arbeit?
Von meiner Seite aus, nein, ich mache ja nichts Kreatives eigentlich. Ich stehe eigentlich nur da, also nur das. Ich will jetzt diesen Beruf auch nicht absprechen, aber ich bin ja kein Teil vom kreativen Prozess an sich. Oder meine Gedanken und meine persönliche Meinung ist ja kein Teil davon. Ich helfe nur mit meiner Optik, das Ganze irgendwie zu einem Endprodukt zu gestalten. Kleiderdesign und wie man etwas fotografiert oder filmt und so, das hat mit Kreativität zu tun. Mhm. Aber mein Teil weniger, würde ich sagen.
Hattest du schon einmal die Situation, dass du zum Beispiel ein Kleid präsentieren musstest, das dir überhaupt nicht zugesagt hast?
So
indem du dich, geschieht das immer wieder?
So oft,
wie fühlt sich das an?
Ich mache es dann einfach, weil es ist ja wie mein Job. Und ich vertraue dann einfach darauf, dass die Leute, die mir dieses Kleidungsstück geben, sie würden mir das ja wenig geben, wenn es ihnen nicht auch gefallen würde. Ich glaube, da sind einfach die Geschmäcker verschieden. Mhm. Ich merke dann aber auch, dass ich vielleicht nicht mehr so selbstbewusst rüberkomme, wie es vielleicht die Kunden erwarten. Aber das lernt man dann auch mit der Zeit. Man macht es dann einfach.
Ich möchte nach dem nächsten Stück unbedingt auf deinen zweiten Beruf zu sprechen kommen, den wir jetzt ein paar Mal angetippt haben. Aber um das noch zu vertiefen, und zwar eben bist du gelernte Pflegefachfrau, hast im Krankenhaus gearbeitet. Warum hast du dich als Jugendliche entschieden, diesen Weg einzuschlagen?
Meine Mama hat tatsächlich auch im Pflegeberuf gearbeitet. Und als wir kleine Kinder waren, mein Bruder und ich, waren wir viel im Altersheim da, wo meine Mama gearbeitet hat, so nach dem Kindergarten und so. Es war einfach so eine gewohnte Umgebung. Und als ich dann genug alt war, um mich mit der Berufswahl zu beschäftigen, war das halt etwas, das mich natürlich interessiert hat, weil ich meiner Mama oft bei der Arbeit zugeschaut habe. War das wie sowas, wo ich so dachte, ja, vielleicht ist das auch etwas für mich. Und dann hatte ich einige Schnuppertage und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eigentlich so früh schon einen Beruf gefunden habe, der mir sehr gut gefällt und den ich auch hoffentlich gut mache.
Das nächste Stück stammt genau aus dieser Zeit, sogar aus diesen Schnuppertagen. Du lachst schon, weil du hast mir auch schon, als du mir die Auswahl für die heutige Sendung geschickt hast, dich fast ein bisschen entschuldigt dafür. Yeah. Ich lasse dich am besten gleich selbst erklären.
Genau, ich habe dir auch angeraten, das zum Schluss zu spielen, damit niemand jetzt abschalten kann. Das Lied ist von One Direction.
Der britisch-irischen Boyband.
Genau. Ich war sehr, sehr lange Fan von dieser Boyband. Also wirklich, ich war süchtig danach. Und tatsächlich ist das erste Lied von ihnen veröffentlicht worden, als ich mein erstes Schnupperpraktikum im Krankenhaus in Glarus hatte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich halt irgendwie so die Teerunde machen musste und die Küche sauber halten musste. Und ich war dann die ganze Zeit da und war so, ich will jetzt Zimmerstunde haben, ich möchte dieses Lied hören und ich möchte diesen Videoclip wieder anschauen. Und ich weiß gar nicht, ich habe dieses Video irgendwie 14 Mal am Tag angeschaut und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich daran so toll fand. Aber ja, ich glaube, die Band hat mich über 3 Jahre lang durch meine Lehre begleitet.
Würde ich sagen, hat sie sich einen Platz in dieser Sendung verdient. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough.
Me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell.
Das hat mir jetzt viel mehr Freude bereitet, als ich gedacht habe.
One Direction auf SRF 2 Kultur. Wer hätte das gedacht?
Es tut mir leid.
Ich fand es wunderschön, dir zuzuschauen, weil man wirklich gemerkt hat, wie da ganz viel hochkommt aus dieser Jugendzeit.
Mein Teenie-Ich.
Absolut. Und ich glaube, es sagt ja schon auch was darüber aus. Eben, du hast selber so ein bisschen gelacht, oder wie viel dir diese Band da bedeutet hat in dieser Zeit. Aber eigentlich ein sehr schönes Beispiel, was eine Musik geben kann.
Ja, weil jetzt zum Beispiel, ich höre einfach gerne Musik, die mir gefällt. Logischerweise. Aber ich befasse mich nicht so intensiv mit, wer sie sind und was sie machen. Aber zu dieser Zeit war ich wirklich so, ich wusste alles. Mein ganzes Zimmer war voller Poster. Mein Geburtstagskuchen zu meinem 16. Geburtstag war ein One Direction Kuchen. Alles drehte sich nur um diese Band. Lustig, jetzt zurückzudenken. Und jetzt, ich höre es gerne, aber ich glaube so, einfach weil es mich an diese Zeit erinnert, weil ich dann so strahle.
Wir haben vor dem Stück gesagt, dass wir über deinen zweiten Beruf, über die Pflege sprechen möchten. Was würdest du da sagen? Wir haben vorhin vom Modeln gesagt, was es dir gibt oder wie du diesen Beruf verstehst, wie du deine Rolle darin verstehst. Wie siehst du das in der Pflege? Was gibt dir dieser Beruf?
Ich finde es einfach auch nach so vielen Jahren einen sehr interessanten Beruf, weil ich mit so vielen Menschen zu tun habe, sei es mein Team oder halt die PatientInnen oder die Angehörigen. Ich finde, das ist so spannend, so viele Menschen kennenlernen zu dürfen und sie auch durch eine Zeit zu begleiten, die nicht so einfach ist. Und ich habe das Gefühl, vor allem auch die Arbeit im Alters- und Pflegeheim hat mich sehr geformt, weil es hilft dann schon, wenn man so ein Teenager ist oder so in den 20er und mit Leuten spricht, die halt den Großteil ihres Lebens schon gelebt haben, wenn die dann so ihre Geschichten erzählen. Es gibt einem so Mut und Hoffnung und ich bin einfach auch eine Person, die sehr interessiert ist an anderen Leuten. Jeder Tag ist anders, was das Ganze natürlich auch sehr schön macht. Es ist natürlich auch streng, ich will es jetzt auch nicht verherrlichen. Aber ja, wie gesagt, ich habe das mit 16 für mich entschieden und bis heute bin ich immer noch so, ich gehöre ins Gesundheitswesen. Ich mache es sehr gerne.
Und du wärst auch nicht bereit, diesen Beruf aufzugeben. Das ist für dich ganz bewusst, dass du beide Jobs, das Modeln und die Pflege, machen möchtest.
Genau. Ich arbeite mit einem Temporärbüro zusammen und mache da vereinzelte Einsätze in der Langzeitpflege. Und mit dem Kantonsspital in Winterthur habe ich auch so einen Vertrag, dass ich immer wieder einspringen kann, wenn sie jemanden brauchen, auf der Abteilung, wo ich schon gearbeitet habe. Genau, und ich glaube, ich brauche das auch ein bisschen, weil nur Modeln wäre für mich persönlich nicht langweilig, aber ich glaube, der Pflegeberuf ist ein Beruf, der mehr Sinn gibt als das Modeln.
Du hast gerade gesagt, du möchtest den Beruf auch nicht verherrlichen, dass es auch sehr anstrengende Seiten gibt. Aktuell läuft der Film Heldin der Schweizer Regisseurin Petra Wolpe in den Kinos und es geht darin um eine Pflegefachfrau, um Floria und um ihren hektischen und herausfordernden Alltag im Krankenhaus. Und man sieht da, wie er sie immer weiter ans Limit bringt oder sogar übers Limit hinaus. Und das ist ein großes Thema, immer wieder auch in der Politik zum Beispiel mit der Pflegeinitiative, über die wir abgestimmt haben 2021. Wie erlebst du das? Spürst du diesen Druck bei der Arbeit?
Ich glaube, jetzt nicht mehr, weil ich bin wie 2 Monate weg, dann komme ich wieder und mache vielleicht so 2, 3 vereinzelte Einsätze und bin dann so, ja, ich mache da mal das und oh, das kann ich auch machen. Aber was mir dann schon auffällt, ist, wenn ich dann mit den Leuten aus dem Team spreche, ich sehe und nehme wahr, dass meine ArbeitskollegInnen da manchmal schon an ihre Grenzen kommen und dass es auch schon immer wieder ein Thema ist.
Wir haben noch 2 Musikstücke vor uns und sie hängen mit dem Thema zusammen, das wir ganz zu Beginn schon einmal kurz angesprochen haben, und zwar die Freundschaft.
Genau.
Darauf möchte ich unbedingt noch stärker eingehen. Aber hören wir doch zuerst God Bless the Telephone, ein ganz kurzes Stück des britischen Singer-Songwriters und Poeten Labi Siffre.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. how are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. I'm very much in love with you.
God bless the telephone. Ein Stück aus dem Jahr 1971. Badati Akan, was bedeutet dir dieses Stück?
Das ist ein sehr emotionales Stück für mich. Ich habe das oft gehört, als ich längere Zeit im Ausland war und meine Freundschaften zu Hause hauptsächlich über das Telefon gepflegt wurden. Ich glaube, ich bin sehr dankbar für die Freundschaften, die ich habe, dass meine Abwesenheit wie gar nichts verändert hat, weil das eine große Angst von mir war. Und es ist sehr schön zu wissen, egal wo ich bin und egal wie viel Zeitdifferenz wir haben, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie anrufe oder ein Anliegen habe, dass meine Freundinnen da sind für mich. Es ist halt aber trotzdem sehr schwierig für mich persönlich, meine Leute nicht sehen zu können. Und ja, dieses Lied drückt das irgendwie sehr schön aus. Ich finde, das Lied ist sehr einfach, aber so ehrlich und pur. Und ich glaube, das ist auch so mein Gefühl gegenüber meinen Freunden, wenn ich weg bin oder auch wenn ich zu Hause bin tatsächlich. Und was halt auch sehr schön ist, ist wie, dass ich durch die Distanz gleich vermisse meine Freundin, aber irgendwie habe ich dann auch realisiert, so was genau ich wirklich an meinen Freundschaften schätze und welche Charaktereigenschaften ich an wem so schätze. Und irgendwie hat das die Art und Weise, wie ich meine Freundschaften wahrnehme, sehr verändert. Vor allem auch die Freundschaft mit einer sehr guten Freundin namens Celia. Wir telefonieren praktisch jeden Tag und sie hat mich auch wirklich so durch die schlimmsten Zeiten begleitet. Als ich zum Beispiel auch in New York war, das erste Mal, das war für mich sehr, sehr schwierig. Eine sehr komische Zeit. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Person durch das Telefon hindurch mich so unterstützen und so da sein kann für mich. Für das bin ich schon sehr, sehr dankbar, weil ich frage mich, was wäre gewesen, hätte ich diesen Beruf ausgelebt in einer Zeit, in der es das Mobiltelefon nicht gegeben hat.
Ist es dir schon immer leicht gefallen, Freundschaften zu schließen? Weil ich kann mir vorstellen, dass nur schon durch deinen Beruf, durch alles, was du dadurch erlebst und auch wie du vielleicht wahrgenommen wirst, dass da auch viel Neid aufkommen kann.
Ich glaube schon, dass es mir leicht gefallen ist, Freundschaften zu knüpfen. Ja, ich glaube auch, dass der Modelberuf da nie im Weg gestanden ist. Meine Freundinnen sind sehr unterstützend und freuen sich jedes Mal, wenn sich da irgendwas ergibt. Wenn ich Pläne absagen muss, weil da spontan wieder was reingekommen ist, die sind mir nie böse. Ich fühle mich manchmal schlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen nervig ist. Ich bin sehr, sehr dankbar. Die sind alles sehr tolle Leute. Ich bin ein großer Glückspilz.
Wir hören ein allerletztes Stück eines des amerikanischen Cellisten David Darling. Und es entstammt einem ganz interessanten Projekt. Und zwar hat Darling, der vor 4 Jahren verstorben ist, im Jahr 2000 ein Album mit den Wolobunun aufgenommen, einem indigenen Volk aus Taiwan. Wie bist du auf dieses Lied gestoßen?
Das hat mir tatsächlich mal eine Person geschickt. Und ich habe dann nur den Titel gelesen und war so spannend. Und das Lied habe ich dann in Dauerschleife gehört. Und das war gerade so die Zeit, kurz bevor ich zurückkam nach Zürich. Und ja, es war dann so Anfang Sommer und habe mich dann auch durch die Sommerzeit begleitet. Schöne Erinnerungen mit meinen Freunden, endlich wieder zu Hause zu sein und viel Freude zu verspüren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich dieses Lied höre, gibt es mir immer Hoffnung. Ich habe das Gefühl, es ladet meinen Körper mit Hoffnung. Und das finde ich eigentlich sehr schön, ja.
Würde ich sagen, zum Schluss auf die Hoffnung und auf die Freundschaft.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Bharati Akkan.
Danke auch.
David Darling and the Wulubunun hier bei Musik für einen Gast, gewünscht von Bharati Akkan, Model und Pflegefachfrau. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, möchte ich Ihnen gerne eine unserer älteren Sendungen empfehlen, die ich zur Vorbereitung auf heute noch einmal nachgehört habe. Und zwar hat mein Kollege Michael Lusier vor fast 2 Jahren Mona Petri getroffen, Schauspielerin und Altenpflegerin. Ein wunderschönes, berührendes Gespräch über das Altern, das Sterben, aber auch über ganz, ganz viel Leben. Sie finden alle Ausgaben von Musik für einen Gast, die älteren und die neuen, online unter srf.ch/audio oder in der Play SRF App. Mein Name ist Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Olivia Limacher. Ab heute erheben die USA generell 10% Zoll auf alle Einfuhren. Und in 4 Tagen ab dem 9. April sollen Schweizer Exporte in die USA mit einem Zoll von 31% belegt werden. In einem Interview mit SRF äußert sich der frühere US-Botschafter in der Schweiz, Edward McMullen, aber optimistisch. Bezüglich der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle befinde sich die Schweiz in einer guten Position. Der Bundesrat hat bekannt gegeben, dass er auf unmittelbare Gegenmaßnahmen verzichte. Eine Zunahme der handelspolitischen Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, erklärte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Gegenmaßnahmen wären mit Kosten für die Schweizer Volkswirtschaft verbunden. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben, dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichtes seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. In die Schweiz. Ab nächstem Jahr gibt es keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Schecks sei gesunken, schreibt die Schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Rekageld ab 2026 nur noch digital auf einer Zahlkarte. Bereits gekaufte Rekaschecks bleiben unbeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden. Rekaschecks gibt es seit knapp 60 Jahren. Damit kann man zum Beispiel in bestimmten Unterkünften oder Restaurants bezahlen oder SBB-Abos kaufen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es sonnig, am Abend hat es aus Osten Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen etwa 21 Grad. Morgen hat es erst noch Wolkenfelder, dann wird es sonnig und kühler. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 2 Kultur.
Nach Musik für einen Gast ist vom Wissenschafts